20. April ist der Thomas mit dem Velo zu mir ins Atelier gekommen. Es war eiskalt. Obwohl es eigentlich schon Frühling war, aber es war plötzlich einfach wieder arschkalt. Und der Thomas hat mir erzählt, wie er, bevor er zu mir gekommen ist, noch hat seinen Äpfelbaum einpacken musste. Der Thomas ist 1949 geboren. Im Dezember, nachdem wir festgestellt haben, dass wir beide von Sternzeichen Schütze sind, habe ich ihn dann gefragt nach seiner Kindheit im Nachkriegsdeutschland. Also Make-up für den Thomas Mühlenbach.
Nachkriegsdeutschland oder Zerstörung habe ich nicht sehr intensiv erlebt, weil ich bin in Bonn aufgewachsen und Bonn war nicht zerstört, weil es vollkommen unbedeutend war im Krieg. Köln war zu über 90% zerstört. Also in der Nähe ist, dort habe ich Kriegsruinen gesehen, wenn man mal dorthin gefahren ist. Aber so meine, ich bin ziemlich verträumt gewesen, habe relativ wenig mitgekriegt. Aber das Nachkriegsdeutschland, also 50er Jahre, da habe ich schon natürlich Erinnerungen. Aber vor allem an einen gewissen Mief als Zerstörung. Außerdem war das das sogenannte Wirtschaftswunder des Nachkriegsdeutschland. Und also von Zerstörung und also wie Dresden, Köln und so habe ich als Kind eigentlich nicht viel mitgekriegt. Irgendwo gab es einen Bunker, der war mir immer unheimlich. Ich wusste natürlich, dass der Krieg 1945 zu Ende ging. Und ich wusste von den Gräueln etc. Ja, und es war ein bisschen komisch, wenn ich bin in einem Polithaushalt aufgewachsen. Mein Vater war Berufspolitiker. Und bei der CDU. Und die war damals die herrschende, alleinherrschende, hatte damals dann noch sogar absolute Mehrheit. Bei uns sind viele Politiker ein- und ausgegangen. Aber die waren alle eigentlich konservativ. Und wenn du 68er ansprichst, das ist ja eher der linke Schub. Und ich habe 69 Matur gemacht in Bonn an einem Gymnasium. Und da haben wir natürlich schon was mitgekriegt. Also bis zu Schülerstreiks und weiß der Teufel was, Pershing 2 etc. etc. Aber ich war nicht der wahnsinnige Demonstrant. Also vieles hat mir auch gestunken von den Linken. Ganz sicher dann 68, als die alle mit dem Mauerbüchlein rumrannten, habe ich gefunden, ob die alle eigentlich einen Knall haben. Ein Diktator langte doch. Weil Mao ist ja auch einer der ganz, ganz üblen Diktatoren gewesen, vergleichbar mit Stalin und Hitler. Ich habe einfach gefunden, die spinnen. Also wie man damit rumrennen kann. Und ich hatte dann Diskussionen, wo behauptet wurde, dass ja der Marxismus ist nicht ein Marx, war nicht ein Philosoph, sondern ein Wissenschaftler, weil daran ist nichts zu rütteln an seinem Kapital. Das ist einfach wie ein Naturgesetz. Also alles, das war sehr ideologisch vorgetragen. Und ich war immer allergisch auf Ideologien, auf große. Also von dort her war ich ein bisschen, weder war ich bei den Linken noch bei den Rechten. Ich habe einfach gefunden, die haben alle einen Knall irgendwie. Und ich wusste eins, ich gehe sicher nicht in die Politik.
Du und euer Wohnort Bonn. Ist der so gewählt worden, weil dein Vater Berufspolitiker war?
Ja. Mein Vater war ganz früh so offenbar noch Mitgründer der CDU und so weiter. Also der war da ganz und sehr christlich. Ich bin in einem sehr katholischen Haushalt aufgewachsen.
Da bin ich jetzt davon ausgegangen.
Es war so rheinischer Katholizismus. Das ist eine Art Katholizismus, den man hier nicht so kennt.
Wie ist denn die Ausprägung?
Ja, die ist durchaus auch ein bisschen lockerer, als man das so kennt, und ein bisschen intellektueller. Also in Anführungsstrichen.
Und wer hat denn die Art von Katholizismus prägt? Also es ist regional quasi, wenn du sagst,
Rheinland. Ja, der Rheinische irgendwie, da war ja Napoleon mal dort im Rheinland und so. Also es war so ein bisschen so eine französische Leichtigkeit, so minimal. Und so den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, das ist so ein bisschen so diese, aber durchaus. Sonntags geht man in die Kirche und so, und wenn man, sündigen ist ja auch ganz praktisch, weil da gibt es eine Beichte, wo man das ja alles wieder ablegen kann. Das war also überhaupt nicht puritanisch, oder? Okay. Sondern das Gegenteil.
Okay, also dir ist nicht droht worden mit dem Teufel und dem Fegefeuer?
Nein, das ist ja, kannst ja in die Beichte gehen, macht nichts.
Okay, Schwamm drüber.
Du,
und wie wird man Berufspolitiker? Das ist etwas, was wir hier in der Schweiz eigentlich kaum kennen.
Ja, das ist ja, ich meine, das ganze deutsche Polizsystem ist total anders wie in der Schweiz. Also wirklich sehr, sehr fremd. Ich habe meinen Eltern immer gesagt, also wenn die mal hierher kamen nachher, wo ich schon in der Schweiz war, ja, die reden doch auch Deutsch, das ist doch, ich sage, das ist mehr Ausland, als wenn er nach Frankreich oder Spanien geht. Mhm. Da sind die Systeme viel ähnlicher als in der Schweiz. Das ist wirklich ein anderes System. Und es gibt Berufspolitiker, und mein Vater war dann, der war ursprünglich also richtig Politiker in Rheinland-Pfalz noch und ist dann, war dann eigentlich Organisator der CDU, also ein Parteisoldat. Okay, wir hatten heftige Diskussionen, sei es politisch, sei es religiös. Das waren die zwei Hauptthemen am Mittagstisch oder so. Und da sind die Fetzen geflogen.
Wie muss man sich das vorstellen? Da bist du gewesen, dein Vater, deine
mein Bruder,
Mutter?
Mein älterer Bruder, der 3 Jahre älter ist, der hat dann Architektur studiert. Der war 68 in Paris, noch als Student.
Und hat mitgemacht?
Also hat das miterlebt, ja. Ja.
Und ihr sind die zwei Buben gewesen, zwei Geschwister?
Ja. Ja, es gab noch eine Leiche in der Familie, meine, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hätten noch eine ältere Schwester gehabt, die ist früh im Rhein ertrunken. Also die kannte ich nicht mehr. Da muss ich 3 gewesen sein oder so, da ist die ertrunken.
Und wie alt bist du gewesen, wo deine Eltern dir das erzählt haben? Oder ist das etwas gewesen, wo du einfach immer...
Das wusste ich früh. Das war früh. Das ist also. Und es war ein Fehler meiner Eltern, es war eine Aufsichtspflichtverletzung, eindeutig. Mhm. Also, meine Mutter hatte ihr ganzes Leben lang darunter gelitten. Sie haben dann später, als ich auch aus dem Haus war, meine Mutter hatte sehr früh Kinder, hat mit 18 geheiratet oder sogar noch. Ja. Also während des Krieges haben die geheiratet. Hatten ganz früh Kinder. Mein Bruder ist Jahrgang 46. Und meine Schwester 44, glaube ich.
Ja. Ja.
Sie haben dann, als ich aus dem Haus war und Kunst studiert habe in Karlsruhe, haben sie ein indisches Waisenkind adoptiert. Mhm. Also ich habe eine Adoptivschwester, die viel jünger ist als ich.
Und haben sie sie als Baby adoptiert?
Nein,
oder?
Nein, als 9-Jährige, glaube ich. Also. So ja. Um die Drehung. Also ja. Sehr schwierig, schon die ganze Heimkarriere schon mit. Mhm. Ich bin dann, wo die kam, bin ich mir 2 Wochen ausgenommen und habe die zu Hause eingeführt, weil meine Eltern konnten absolut kein Englisch und sie kam aus Indien mit Pidgey-Englisch. Mhm. Da habe ich da vermittelt. Mhm. Long ago.
Aber das ist jetzt natürlich eine andere Geschwisterbeziehung, weil du einfach schon eigentlich schon aus dem Haus bist,
ja,
oder?
Genau.
Aber Kontakt habt ihr?
Ja, wir haben Kontakt, ja.
Und ist sie immer noch in Deutschland?
Sie ist in Deutschland, bei Stuttgart, hat 2 Kinder. Ihr Mann ist sehr früh gestorben. Mein Bruder auch übrigens. Meine Eltern sind schon länger tot. Also da ist nicht mehr viel.
Dann gehst du auch nicht mehr so viel auf Deutschland zurück?
Ich bin selten in Deutschland, weil ich habe eigentlich keine... Ich bin dann, wenn ich ein Projekt dort habe oder so, aber eigentlich sonst keine Roots.
Ja. Und du hast gesagt, dass du zu Karlsruhe studiert hast.
Ja.
Wie ist die Entscheidung zum Kunststudieren? Wie ist das für dich?
Ja, das war,
hat sich das angebahnt?
Es hat sich sehr früh angebahnt, dass ich kunstaffin war. Ich bin als 14-Jähriger schon durch die Museen und Galerien gelatscht.
Allein?
Ja. Alleine. Mein Vater war ein Hobby-Kunsthistoriker für Bauhistorie. Der hat für die Romanik geschwärmt, hat auch ein kleines Büchlein geschrieben, aber als... aus Leidenschaft. Die Baukunst hat mich nicht so interessiert. Ich war sehr früh auf Malerei und ja, ein bisschen Bildhauerei. Und ich habe dann eigentlich mit 16 habe ich gesagt, ich will Künstler werden. Und das hieß dann nachher, ja, das kann man nicht werden, das kann man so, man muss irgendwie einen Beruf haben und dann nebenher kann man ja und dann und so. Aber wir hatten tatsächlich... auch Bekannte, wir hatten, der eine war, ich lernte dann 2 Profikünstler kennen und die haben mich durchaus bestätigt und so. Ich habe gesagt, es gibt ja Akademien, es gibt ja Ausbildung, wieso
doch,
so kann
doch,
man das nicht werden?
Man,
natürlich
ja.
Kann man das. So.
Super.
Also, und dann habe ich mich, ich habe dann eben Matur gemacht und dann habe ich mich beworben. dachte, ja, ich hatte ja keinen Vorkurs, nichts, und der Kunstunterricht war miserabel.
Das hast du auch nicht wirklich ein Portfolio gehabt?
Das habe ich erstellt. Mhm. Doch, das habe ich mir gemacht. Irgendwie. Und dachte, ja, ich bewerbe mich mal an zwei Orten. Ich habe dann rumgeguckt, was mich einigermaßen interessiert. Weil eigentlich wäre Düsseldorf ja in Frage gekommen. Damals war Beuys Hochzeit und das hat mich nicht so interessiert. Gerhard Richter kannte ich nicht zur damaligen Zeit. Der war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, glaube ich, dort. Und habe mich dann in Berlin und Karlsruhe beworben. Mhm. Und weil ich dachte, ja, ich werde sowieso wahrscheinlich erstmal abgelehnt und so. Ich bin dann in beiden aufgenommen worden. Zu meiner Überraschung. Und bin dann nicht nach Berlin gegangen, sondern nach Karlsruhe. Und zwar aus dem einfachen Grund, alle meine Freunde gingen nach Berlin und ich habe gefunden, ich gehe irgendwo hin, wo ich keine Sau kenne.
Und wie muss man sich die, das ist eine Akademie?
Das ist eine Akademie, ja.
So richtig, wie sie es in Deutschland
Die heißen Akademie, die gibt es auch immer noch. Also wenn heute Karlsruhe genannt wird, dann denken alle an die Multimedia.
ZKM.
Mhm. Aber es gibt die Kunstakademie.
Ja.
ZKM gab es damals noch nicht, hätte mich auch nicht interessiert. Ich war wirklich an Malerei interessiert. Ich wusste nicht genau, ob ich Malerei oder Bildhauerei machen sollte. So habe ich mich erst in eine Malerei eingeschrieben, habe dann noch ein Semester Bildhauerei gemacht. Aber ich war nur sehr kurz dort.
Warum?
Ja, das kommt mal dazu, dass ich, warum ich in Zürich hocke. Das hängt damit zusammen. ich kam in meiner Malerei... haben mich alte Meister interessiert. Und zwar rein technisch, ich wusste nicht, wie das geht, mhm. was die gemacht haben. Ich war in Museen, in Sammlungen und sehe dort, ich weiß nicht, einen Tizian, einen Rubens und ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Das hat mich geärgert. Mich hat auch geärgert, dass die Leute sagen, ja, kann ja heute keiner mehr, was die damals konnten. Und ich habe gefunden, dass irgendwie muss es da auch Tricks, also es kann nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass plötzlich alle Leute nichts mehr können, was die vorher gekonnt haben.
Genau, das ist eine Technik.
Das ist eine Technik. Also habe ich gesagt, okay, ich will das wissen, wie geht das? Es konnte aber keiner an den Akademien. An den Akademien wird das nicht gelehrt, das kann auch keiner. Und dann bin ich in Europa rumgereist, um irgendwo was, einen Ort zu suchen, wo man das kann. Und zwar nicht theoretisch, sondern praktisch. Also ich wollte zwischendurch alte Meister kopieren.
Und da hast du dich müssen durchfragen, weil Internet hat es ja keins gegeben.
Nein, ich bin rumgereist. Ich bin nach Wien gereist, ich habe recherchiert in England, in Italien. Und eigentlich wollte ich in die Niederlande oder Belgien oder so, ich wollte ans Meer. Es war dann klar, ich müsste das über irgendwie Restaurierung machen, weil dort, da ist es da relativ nah. Und ein Restaurator an der Königlichen Museum irgendwie in Brüssel, der hat mir gesagt, was Sie suchen, müssen Sie nach Zürich gehen. Da ist jetzt zurzeit einer. Gehen Sie ans Schweizer Institut für Kunstwissenschaft. Dann habe ich mich da hingeschrieben oder telefoniert und haben gesagt, ja, kommen Sie mal vorbei. Und dann bin ich da vorbeigegangen und dann hat er gesagt, okay, Sie können anfangen im Herbst.
Sind die dort auch schon oberhalb vom Stadelhofen gewesen?
Nein, die waren ganz woanders. Die waren an der Lindenstraße und nachher waren sie am Stadelhofen.
Ja.
Und heute sind sie ja haben sie diese wunderbare Villa in der Nähe von der Villa Batumba.
Ja.
Ich habe das so für normal genommen und habe erst nachher gemerkt, dass sich da ständig Leute bewerben, die alle abgewiesen werden. Irgendwie hat dem das gefallen und dann habe ich dort angefangen und habe dort, das habe ich 2 Jahre gemacht.
Darf ich mal, jetzt muss ich dich fragen, weil wirklich just mein letzter Gast, Monika Stalder, Sie hat für ihre letzte Arbeit, hat sie mir erzählt, wie sie Gesso-Technik eigentlich aufgearbeitet hat oder so ein bisschen adaptiert für ihre Bedürfnisse. Und ich habe das nicht gekannt. Und da wollte ich jetzt dich fragen, wo ist die entwickelt worden? Ist das eine Renaissance-Technik? Oder?
Zum Teil noch früher, zum Teil Mittelalter. Also Gesso heißt, ist ja nichts anderes als Kreidegrund.
Ja.
Kreidegrund. Und der Kreidegrund, bevor sie mit Öl gearbeitet haben oder nur sehr wenig mit Öl, hatten sie Kreidegrund und für Temperafarben. Und nachher kam der sogenannte Halbkreidegrund, da kommt dann Öl noch dazu. Das ist geeignet dafür, Ölmalerei, weil sonst saugt das wahnsinnig
ab. Das hat sie mir erklärt. Aber für was braucht es denn für die Temperafarbe? Die würde ja nicht so. Also
Temperafarbe ist eine sehr kurze Farbe, sagt man, die kann man nicht vertreiben, die kann man nicht langfristig streichen, sonst reißt sie. Dafür ist das, steht dann sehr schön. Also ein Kreidegrund ist ein wunderbarer Grund und da, die Farbe steht da sehr leuchtend drauf und sie gilbt absolut nicht. Sobald ich Öl dazu nehme, hat sie eine leichte Tendenz von einer Gilbung. Mhm. Also für eine wässrige Technik oder halbwässrige wie Tempera ist Kreidegrund natürlich so wunderbar. Aber es ist sehr heikel, reißt auch gerne, wenn es nicht ganz präzis gemacht ist. Vor allem, wenn es auf Stoff gemacht ist, nicht auf Holz. Also das hat so sein Dafür und Dawider. Aber da kommen wir also wirklich in Details rein, was also, ich glaube, hier zu weit geht. Ich weiß es nicht.
Ich bin gar nicht sicher. Ich kann mich nämlich gut erinnern, als ich noch in der Ausbildung war, hast du uns durch eine Ausstellung im Kunsthaus geführt, vom Peter Klaas?
Peter Klaas.
Und er zusammen mit dem
Polke.
Und dort sind deine profunden Kenntnisse über die Malerei sind dort sehr offensichtlich gewesen. Du hast auch viel, einfach ich habe noch nie vorher so eine Führung erlebt. Und ich habe aber nicht gewusst, woher du all diese Kenntnisse hast. Und wer war denn der Mentor vom SICK?
Das war ein Restaurator, der hieß Brachert, Thomas Brachert. Der hat am SICK, also der hat selber viel kopiert und war ein Kunsthistoriker. Der war so kopiert von altem Schrot und Korn. Also der hat noch bei Wehlte gelernt. Es gibt diese Dynastie Dörner, Wehlte und so weiter. Und der war also Schüler eigentlich vom Wehlte ursprünglich. Das sind die Dörner und Wehlte, haben so Grundlagenbücher über Techniken geschrieben und so. War kein Künstler, absolut nicht, aber wusste sehr viel über die ganzen Techniken. Und der hat dort eine Restaurierungsabteilung aufgebaut, die sehr international war, mit sehr vielen jungen Leuten bestückt. Da waren Israeli, da waren Kanadier, Amerikaner, da waren Franzosen, Engländer etc. Und das war so ein internationales Technologie-Set.
Du, und habt ihr auch Auftragsarbeiten gemacht oder habt ihr wirklich so quasi Schätze aus Schweizer Sammlungen oder wie muss man sich das vorstellen? Woher sind die Gemälde, woher haben die gestammt?
Die Gemälde kamen an sich nicht, um kopiert zu werden, sondern
das glaube ich.
Also eine Fälscherlehre, nicht? Sondern für Abklärungen, Echtheitszertifikate, ja. Restaurierungen. Und zwar war das nicht Denkmalpflege, also keine Freskos an den Wänden, sondern so transportables Kunstgut. Das ist das Ziel vom SICK und nebst Publikationen und wissenschaftliche. Also es ist im Prinzip ein wissenschaftliches Institut. Und der hatte dann eben Technologiewissenschaft oder quasi gemacht. Wir haben dort auch versucht, mittelalterliche Rezepte nachzubauen und lauter so Zeugs. Also,
cool.
Ja, aber das ist extrem schwierig. Es war eigentlich auch nie richtig von Erfolg gekrönt, weil das ganz schwierig ist.
Weil die Ingredienzen einfach nicht mehr gleich sind?
Nein, weil die Beschreibungen mittelalterlicher Art sind für heute nicht umsetzbar. Ja. Man koche so lange, wie es braucht, um das Baby zu stillen. Ja. Oder so. Ja, was heißt das? Welches Baby ist es? Die hatten ja weder eine Uhr noch ein Thermometer.
Und noch ein Busen, wo man das Baby annehmen.
Ja, die Busen hatten sie schon, aber die Messungen waren etwas schwierig und sehr blumig. Also, ja. Oder man koche, bis es einen widerlichen Gestank ausströmt und so. Also, was heißt das? Und so. Also ich war da nicht dabei, das hat mich nicht so interessiert. Aber so Zeugs haben die auch gemacht. Und da waren einige, es war eine hervorragende Kopistin, auch eine Deutsche, die war super. Und ich habe, an sich ging es ums Restaurieren und ich habe dann, man konnte Bilder, die reinkamen und länger dort blieben, konnte man sich dann, ja, die, wenn der Besitzer die Genehmigung erteilt hat, konnte man das kopieren. Aber es brauchte eine Genehmigung eigentlich. Und ich habe das dann, also der wusste, ich wollte kopieren, ich musste dann natürlich auch restauratorische Arbeit machen, ich wäre ein miserabler Restaurator geworden.
Du, aber als Kopierkünstler ist da Motivation, die Gemälde zu verkaufen oder
üben? Nein, das war für mich reine Trainingssache. Training. Ich wollte einfach wissen, wie das geht.
Ja.
Ich habe mit einem gotischen Teil von der Altartafel angefangen und da war dann sehr schnell in der Renaissance Barock, 18. Jahrhundert bis ins 19. rein. Also ich habe diese ganzen Manierismus, ich habe diese ganzen Phasen irgendwas immer gemacht, ein manieristisches Pontormo beispielsweise.
Das ist sehr schwierig. Ich habe einmal gelesen in einem Interview mit dem Charles Bukowski,
yeah,
dass er seine Lieblingsautoren hat er abtippt.
Ja, ja.
Und zwar wirklich einfach ganze Bücher.
Ja,
um sich das eine Art verinnerlichen,
ja,
oder zum wie versuchen, eine Art Rhythmus oder sicher auch eine Dramaturgie vielleicht so wie aufzugen oder einfach auf eine andere Art das aufzunehmen als zu lesen.
Ja, ja, es war für mich einfach, ich brauche das auch nicht. Ich benutze das nicht in meiner heutigen künstlerischen Praxis. Ich wollte, das war einfach eher ein deduktives Verfahren. Ich wollte das ausschließen, also ich wollte sagen, okay, ich weiß, wie das geht.
Ja.
Ich kann das auch,
ja,
wenn ich das will. Und deswegen habe ich mir auch sehr schwierige Sachen vorgeknöpft. Also wirklich übles Zeugs. Peter Klaas hatte ich auch dabei, ja. Mhm. So ein Austernstillleben.
Mhm. Du, und was ist mit all deinen Gemälden passiert?
Ich habe die alle nicht mehr. Die sind irgendwo. Ich habe die sofort. Ich hatte doch kein Geld. Und
die
dann
gab es immer auf dem Schwarzmarkt.
Ja, das ist, ja, wahrscheinlich ist eins. Eins ist wahrscheinlich ziemlich sicher. Also das war eine lusche Sache. Da kam ein. Ich habe dann richtig Aufträge gekriegt. Der kann kopieren. Kannst du mal und so. Ja, ich hatte auch tatsächlich ein Fälschungsangebot. Also das war ein professionelles Fälschungsangebot. Das habe ich mir echt überlegt, aber das habe ich dann nicht gemacht.
Und wie ist das an dich gedreht worden?
Also ja, das war auch einer, der dort gearbeitet hat. Der hat dann Kunsthandel gemacht und hat gesagt, weißt du was? Er hätte so viele Anfragen für so nicht sehr große Gemälde, die übers Buffet passen aus dem 17. Jahrhundert, Niederländer, und ich sei doch gut da drin. Und er hätte schon Holz aus dem 17. Jahrhundert, er hat das alles, ich sollte doch dahin wieder was pinseln, unsigniert, das heißt dann Meister unbekannt aus dem 17. Jahrhundert.
Ja.
Und da muss man, ja, also die Schiffe, da kann man irgendwelche Dinger nehmen, die es gibt, und das Schiff statt rechts links machen, dann ist es ein neues Bild und so, also ein bisschen rumspielen und so weiter. Ich habe das... Es war ein sehr attraktives Angebot. Ziemlich, wer hätte ziemlich viel Geld gebracht. Habe ich nicht gemacht.
Kudos für dich.
Also, ich habe dann noch nebenher, das war eine ziemlich harte Sache. Ist mir hart angekommen, diese 2 Jahre, die ich dort war, weil, ja, das war ein normaler Arbeitstag, 8 bis 5. Ich war das nicht gewohnt, ich habe gelitten. Und Zürich war zu der Zeit, wann war das? Ende 72 bis 74 war ziemlich stier. Hab dann zum Schluss noch ein Praktikum in Griechenland gemacht, als Grabungsrestaurator. Da haben wir dann uns mit mykenischen Fußbodenfresken beschäftigt, und da haben wir zu zweit daran gearbeitet, die wieder befreit. Die sind vor 100 Jahren geborgen worden. Das war noch Zeit von Schliemann oder so irgendwie. Beton, kein Mensch wusste, was da drin war. Und so, die sind heute alle Museen. Und dann haben wir noch eine Monumentalskulptur zusammengesetzt mit einem Bildhauer aus München. Der wusste, wie das geht. Dann waren wir zu dritt. Da hatten sie über 100 Jahre immer wieder irgendwo auf dem Feld irgendwie Teile entdeckt. Irgendeinen Ellbogen oder mal einen Fuß. Die sind über Jahrzehnte in der Garage gesammelt worden. Er hat gesagt, okay, man sollte die mal zusammensetzen. Kein Mensch wusste, was das gibt. Man wusste nicht mal, ob es griechisch oder römisch ist. Die Skulptur war nachher, ich weiß nicht, 3 Meter hoch, wog 1,5 Tonnen und war Trajan war es. Okay. Nach dieser Zeit habe ich Schnitt gemacht. Eigentlich hatte ich ja vor, das nur zwischendurch zu machen und dann wieder nach Deutschland oder so zu gehen, auf eine andere Akademie, um weiter zu studieren. Aber danach hatte ich den Eindruck, ich hab's gesehen.
Du hast genug gelernt.
Ich habe genug gelernt, habe aufgehört. Das heißt, ich war mit Ende 24 war ich freischaffender Künstler. Ohne Nebenjob.
In Zürich.
In Zürich. In der Zwischenzeit hatte ich meine jetzige, wir sind immer noch zusammen, Frau kennengelernt. Wir sind seit über 40 Jahren zusammen. Die war damals noch in Ausbildung, Physiotherapieausbildung. Und ich habe kaum, habe ich entschlossen, ich bin jetzt ab jetzt freischaffender Künstler, macht sonst nichts mehr, hatte ich das erste Stipendium gewonnen.
Super.
Das war der Start.
Stadt Zürich, oder?
Ja. Mhm. Mhm. Ich habe nachher in Folge immer...
Also warte, mich schreiben das Jahr...
74. Mhm. Und dann habe ich in Folge fast jedes Jahr irgendein Stipendium, entweder kantonal oder städtisch, gewonnen. Eidgenössisch durfte ich nicht machen, weil ich noch keinen... das war nur für Schweizer vorgesehen.
Und wie hat deine Arbeit damals ausgesehen?
Ich habe mich damals mit fiktiven Landschaften beschäftigt. An der Grenze zur Abstraktion, sehr, sehr leergeräumte Landschaften, die eher nördlich angesiedelt sind, Strände. Ich habe die Windstationen genannt. Das hat immer so eine, als wird der Nordwind blasen, die Biese. Das hat sie so eine. Und die habe ich relativ lang, habe ich das verfolgt, hat es auch Ausstellungen gegeben.
Und auf was für Trägermaterial hast du das?
Ich habe damals viel auf Packpapier gearbeitet, aber auch auf Leinwand, auf Baumwolle, auf Karton. Packpapier ist ein miserables Material, was viel zu viel Säure hat. Das zersetzt die Farbe, aber ich habe darauf, da ich ja einiges wusste, eine Grundierung gemacht, sodass die Sachen heute noch, die sehen aus, als seien sie gestern gemalt.
Toll.
Das ist erstaunlich.
Toll.
Das ist wirklich erstaunlich. Die habe ich dann auch ziemlich groß gemacht. Also gab es dann große Sachen. Und habe dann fast jedes Jahr eben irgendein Stipendium gehabt und habe dann 79 das Atelier in New York bekommen von der Stadt. Da war ich 29. Ja, ein Jahr lang hatte ich das große Atelier. Bin dann nach New York gegangen.
Das erste Mal gewesen, wo du in den USA bist?
Ja, ich hatte wie alle meines Jahrgangs auch meine Vorurteile gegenüber USA, so wie das ist, auch wenn ich nicht mit dem Mauerbüchlein rumgerannt bin. Einige Vorurteile konnte man bestätigen, ganz viele konnte ich sehr schnell revidieren.
Das war natürlich unglaublich interessante Zeit gewesen, jetzt für Kunst.
Sehr spannende Zeit. Ich habe wahnsinnig viel gesehen, bin sehr viel rumgerannt, habe dann auch viele Leute haben mich besucht, denen ich dann auch wieder andere Sachen gezeigt habe. Sehr viele Konzerte gehabt. Ich war damals noch ziemlicher Jazz-Fan. War auf wilden Konzerten von berühmten Leuten.
Bist du auf Harlem?
Ja.
Das ist wahrscheinlich ein Wagnis gewesen damals.
Ich bin überall hin, und zwar mit der U-Bahn alleine und bin einfach durchgelaufen. Und alle New Yorker haben mir gesagt, ich hätte einen Erzknall, ob ich noch... Ja, wir sind überall hin. Meine Frau auch. Wir sind einfach, natürlich haben wir nie den Stadtplan ausgepackt oder sind auch nicht mit dem Fotoapparat um den Hals rumgerannt. Natürlich nicht, sondern aus der U-Bahn raus und strikt gelaufen. Fertig.
Ja.
Fertig.
Ja.
Und ich war auch nicht so, sah nicht so sehr besonders teuer aus. Also, es ist mir einmal passiert in Brooklyn, wo wir den Roller Palace gesucht haben. Wir wollten Rollschuh fahren im Roller Palace. Das war damals, kam damals wieder groß auf. Mit den Rollschuhen hatten wir auch, sind wir durchgegurkt. Im Central Park Rollschuhen und so weiter. Und da lief vor mir ein großer, breitschultriger, schwarzer Mann. Den wollte ich fragen, wo es zum Roller Palace geht. In Brooklyn. Dann habe ich ihn eingeholt, der hat sich umgesehen und hat die Beine in die Hand genommen, ist vor mir ausgerissen.
Nein, hör auf.
Also weit zu fixen Bildern. Also ich war derart geblättet, weil ich war viel kleiner als er und schmächtiger.
Der dachte, du bist ein Perversling.
Der hat irgendwas gedacht, ich zicke jetzt das Messer oder weiß der Teufel was. Sonst kennt man die Story ja immer nur andersrum. Also nur so weit zu den Stereotypen. Gut, ich habe in New York habe ich viel gearbeitet, erst mit Tuschezeichnungen, Pinseltuschezeichnungen und dann relativ große Bilder auf Baumwolle, die dann vollkommen abstrakt waren. New York war für mich ging an den Nullpunkt der Malerei. Das hatte sie schon vorher angedeutet. Ich habe dann vorher mit Waldgeschichten und so Naturgeschichten, die ich aber total sehr weit in die Abstraktion getrieben habe. Und das ging in New York weiter, bis zu fast monochromen grauen Bildern. Sehr, sehr stille Bilder, weil Das war auch so ein bisschen Reaktion. Ich habe so viel gesehen, es waren so viele Eindrücke etc. Und gleichzeitig waren in Europa die jungen Wilden angesagt, die mich angekotzt haben, ziemlich angekotzt haben. Bis heute finde ich grauenhaft zum Teil, bis auf wenige Ausnahmen. Und ich habe das Gegenteil gemacht, kam dann zurück und hatte meine erste, mit 30, meine erste Museumseinzelausstellung, nämlich im Kunsthaus Zürich.
Das habe ich gesehen und auf das habe ich dich auch ansprechen. Das ist doch sehr außergewöhnlich.
Ja.
Der einzige so junge Künstler, den ich jetzt gerade so könnte nennen, ist der Urs Fischer.
Ja, aber da muss man einen Unterschied machen. Der hatte natürlich den großen Saal und ich hatte natürlich unten das kleine.
Okay.
Also ich hatte nicht den großen Saal, den Bühle-Saal, den werde ich wohl nie kriegen. Und der Urs Fischer hat auch eine andere Galerie im Rücken, als ich sie hatte.
Hast du eine Galerie im Rücken gehabt?
Ich habe ganz früh Galerien gehabt.
In verschiedenen Ländern bist du repräsentiert gewesen?
Ja.
Und hast du zum Beispiel auch dann zu New York, hast du auch Repräsentation gesucht?
Nein, habe ich. Ja, ganz zum Schluss habe ich mir das überlegt, aber das ist, geht nicht so einfach, das ist schwierig. Ja. Also in New York habe ich diese stillen Bilder gemacht und ich war vorher schon, hatte ich die Einladung ans Kunsthaus, wenn ich zurückkäme, könnte ich da Sachen zeigen. Die habe ich dann dort gezeigt, dann gab es auch einen kleinen Katalog. Die Ausstellung hatte nicht sehr viel Erfolg, alle waren eher überrascht, dass ich mit so ruhigen, grauen Bildern kam. Und nicht auch so aufgeregte
Bilder
gemacht habe. Also es ist typisch, ich war auch immer wieder so ein bisschen neben den Schuhen. Wenn der Trend in die Richtung ging, war ich garantiert auf einem anderen. Also sehr, sehr häufig nicht.
Das ist aber nicht neben den Schuhen, oder?
Ja, es ist
weil
nicht
neben den Schuhen wäre mehr, wenn du nicht dir selber unbedingt nicht
ja,
treu
stimmt.
bist.
Falsch.
Aber du bist quasi
falscher
antizyklisch.
Ich bin etwas so antizyklisch unterwegs, ja. So in der Tendenz anti. Also es war gar nicht programmatisch, aber irgendwie, ich habe so einen inneren Widerspruchsgeist. Ich sag, das will ich wirklich nicht. Das interessiert mich auch nicht.
Also ich habe durchaus gewisse Vermutungen, warum du dich nicht hast können identifizieren oder wieso dich das nicht angezogen hat, die jungen Wilden. Aber vielleicht magst du ja etwas dazu sagen.
Ja, ich fand einfach die Expressionisten so viel besser. Schlicht und einfach. Also vor allem Beckmann. Ich finde Beckmann großartig. Und Beckmann ist, also jetzt haben wir eine Kirchner-Ausstellung. Ich habe neulich sogar eine Führung gemacht und eine private Führung, waren über 20 Leute da. Ich bin kein besonderer Kirchner-Fan, aber das sind die frühen Jahre in Berlin und Dresden sind natürlich viel besser als die in Davos gemacht hat. Aber von den Expressionisten habe ich eigentlich immer am ehesten Beckmann und auch Nolde besonders geschätzt. Und Beckmann, der nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich prophetisch Auschwitz vorweggenommen hat, seine großen Triptychen und die ganzen Foltergeschichten. Das ist in den 20er Jahren zum Teil gemalt, also lange bevor die Nazis ihre Gräuel eröffnet haben. Und wenn ich dem dagegen irgendwie Elvira Bach oder so saß, fand ich es einfach albern, muss ich sagen. Fand ich es einfach albern. Und, oder der, also es gibt da etliche Middendorf und so weiter. Also dieses Pathos, ich habe was gegen Pathos. Ich mag Pathos nicht. Und schon gar nicht aufgesetzt und so vor sich hin und so, der leidende Künstler und der, die hatten auch einen Geniekult. Ich fand es furchtbar, muss ich sagen. Und ich habe eben zu der Zeit in New York habe ich eigentlich so, das hing noch mit meiner Beschäftigung mit diesen Landschaften zusammen, diesen ruhigen, stillen Sachen, habe ich eigentlich mal gedacht, was ist denn immer auch bei alten Bildern, wo es hinten zum Horizont geht, ganz der Hintergrund, wo es verschwimmt, Sfumato bei Leonardo. Und ich habe gefunden, das male ich, ausschließlich das. Und das wird dann fast abstrakt, weil es verschwimmt und es kriegt diese Grauwerte etc. Das hat mich interessiert. Das ist ziemlich das Gegenteil.
Also du gehst in die Unschärfe.
Ich gehe in die Unschärfe, in das Unbedeutende und so weiter. Ja, also das Unbedeutende und das sind wir schon dort, was mich bis heute umtreibt, ist das Nicht-Heroische, das Nebensächliche. Der Urs Steil hat mal geschrieben in einem Katalog in einer Ausstellung in Italien, ich würde nicht den Kronleuchter malen, sondern den Schalter für den Kronleuchter. So ein bisschen auf den Punkt gebracht, das ist ganz schön. Und der Max Wechsler, der einen Katalog geschrieben hat von einer Ausstellung, die hier im Helmhaus war und dann nach Nürnberg gegangen ist, ins Dürerhaus, hat der geschrieben über meine Zeichnungen von der falschen Lineatur in der wahren Zeichnung.
Also, lauter, das verstehe ich jetzt nicht.
Lauter falsche Linien, aber die Zeichnung ist richtig.
Okay.
Als Ganzes.
Okay.
Das, beides sind ganz schöne
Analogien,
ja, ist ja ganz, ganz schön. Also es wird ja viel Mist geschrieben über Kunst. Und das fand ich ziemlich gute Bilder. Also ich beschäftige mich schon lange mit dem Unbedeutenden, dem Nicht-Spektakulären. Das geht von Stuhlbeinen über Schatten, die das Stuhlbein wirft, bis zu den Betten, in denen ich geschlafen habe. Im Prinzip male ich alle Betten, in denen ich geschlafen habe. Die heißen dann auch so. Jetzt ist ein Bild in der Sammlung vom Bossart in Rapperswil, das heißt Bett Lollum, ist ein wunderbarer Titel, weil es ist ein winziges Kaff in Nordfriesland, in Niederlanden, das heißt halt Lollum. Super. Aber es gibt auch Bett Berlin und Bett Zürich natürlich und Bett weiß der Teufel wo.
Du, und ist das etwas, wo dir deine Eltern, eine Art, ist dir das wie mit der Erziehung mitgegeben worden, dich zu achten oder vielleicht auch Rücksicht zu nehmen oder eben ein bisschen, oder glaubst du, die Aufmerksamkeit aufs in Anführungs- und Schlusszeichen Unbedeutende, ist das einfach ist die einfach in dir drin, oder?
Ja, in uns drin ist ja nur, sind ja nur Innereien zunächst mal. Da ist nichts drin. Außer den Genen, die man hat. Ja, aber die, okay. Aber nein, also Erziehung sicher nicht. Sicher nicht. Meine Eltern waren ausgesprochen unökologisch, sind fast nie in die Natur gegangen, etc. Es waren. Nein. Ich habe mich sehr früh innerlich auch von meinem Elternhaus abgenabelt. Ich bin früh weggegangen und ja, also. Es gab kein Zerwürfnis, kein großes, aber eine ziemlich weitgehende innere Distanz. Nein, das hat zu tun mit Bildern, die ich schätze. Ich habe früher eigentlich die Impressionisten nie geschätzt, weil ich mochte dieses Süßliche nicht. Also speziell Renoir lag mir übel auf. Dieses Süßliche, dieses bläulich-rosa, dieser Teint von den netten Ladies, die. Und Renoir war ja ursprünglich Porzellanmaler und das meines Erachtens hat er das nie ganz abgelegt. Aber irgendwann habe ich entdeckt, Moment, ich habe sie ein bisschen, ich habe da was nicht ganz mitgekriegt. Dort hat mich das interessiert, weil ich finde, die Impressionisten haben auch das Unbedeutende gemalt. Große Wäschebleiche, wo es nur diese weißen Stücke auf der Wiese mit dem Sonnenlicht, was irgendwo durchkommt, das ist extrem eine andere Sache als das Historienbild, das Bedeutende und das biblische Bild, diese ganzen Erzählungen, die es ja zu der Zeit damals noch gab, die ganzen Historienschinken. Und plötzlich haben die da irgendwie ein bisschen Sonnenlicht, was durch den Wald kommt, gemalt oder irgendwie ein Funkeln auf dem Wasser, ein Monet, die Heuhaufen. Also die unbedeutenden Bilder. Mhm. Die unbedeutenden Sujets.
Genau, und die sind ja wahrscheinlich auch, also da ist mir ja sicher auch ein Risiko eingegangen, weil die lassen sich wahrscheinlich nicht verkaufen. Und wenn man ein Porträt von einer bedeutenden Figur malt, dann kann man das wahrscheinlich auch die verhökern oder man macht sogar.
Ja, die sind ja verlacht worden. Die sind verlacht worden wegen diesem Unbedeutenden. Und es gab ja dann auch diese Geschichte mit dem Emil Zola, der ihnen auch vorgeworfen hat, obwohl er sie verteidigt hat und Texte geschrieben hat, aber ihnen vorgeworfen hat, sie können nicht das eine große bedeutende Bild malen im Impressionismus. Das hat der Unterstützer des Impressionismus ihnen vorgeworfen, also schon interessant. Und das hat mich irgendwie ist es dieses Unbedeutende, also was vom Größten von Goya, der wirklich einer der großartigen Maler ist, sind drei Lachsstücke in Winterthur auf einer Platte. Noch so ein bisschen Rest vom Blut, das ist gerade frisch geschlachtet worden. Und diese drei Lachsstücke, da ist die ganze Drama der Existenz drin.
Nicht? Ja.
Und das ist eigentlich etwas, was mich total beeindruckt. Also nicht das pathetische Auftreten, die große Geste, sondern die kleine Geste und es transportiert ganz viel. Das finde ich. Und dem gehe ich nach. Ja. dem gehe ich seit Jahren, Jahrzehnten nach. Also nur zum Sagen, meine Ablehnung oder mein Widerwille gegen Pathos ist wirklich ziemlich heftig. Mhm. Und auf der anderen Seite ist natürlich Minimal, das ist mir zu mathematisch. Das ist mir zu quadratisch.
Genau, also hast du dich zu New York dann auch nicht anstecken lassen davon?
Nein, ich habe viel Minimal gesehen und vieles beeindruckt mich auch, aber das nimmt mir nicht den Ärmel rein. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich Malerei so gern habe. Ja. Gute Malerei ist einfach toll. Mhm. Und Minimal hat ja im Prinzip Malerei abgelehnt, mhm. eigentlich. Mhm. The main thing wrong is that a painting is and so weiter, made on a canvas and hanging on the wall und so weiter. Gibt es genaue Definitionen, warum das nicht so toll ist.
Wobei, also die Faszination mit Oberflächen, die gibt es ja bei Minimal Art zum Teil.
Ja, aber also die frühe Minimal, die war sehr radikal in der Ablehnung und so weiter. Oder auch die Texte von Ed Reinhardt und so weiter. Das ist, ich weiß, unsere armen Studenten, die haben das in Theorie gelesen. Ed Reinhardt, konnten nachher nichts mehr machen. Das ist, was man alles nicht machen darf als Künstler. Das ist nur ein Verbotstext. Ja. Und okay.
So lustig.
Also viel später bin ich dann.
Aber stopp, komm, wir gehen nochmal zurück. Also du hast in New York, hast du auch ein wie sagt man, Body of Work, also hast du ein Werk geschaffen und du hast gewusst, dass du dir dann kannst im kleinen Saal im Kunsthaus zeigen.
Genau.
Das hast du auch gemacht. Dann bist du quasi zurück in der Schweiz. Hast du bis dann auch schon, haben die schon Kinder gehabt?
Nein.
Das sind du und deine Frau gewesen, aber sie sind schon verheiratet gewesen.
Ja, wir sind verheiratet gewesen, weil sonst hätten sie mich aus der Schweiz rausgeschmissen. Damals war das ziemlich rigide.
Die einfachste Art.
Ja, auf heftige Anregung des pensionierten ehemaligen Fremdenpolizeichefs. Den hatten wir als Jurist. Der hat gesagt, heiraten Sie, dann ist die Sache einfach. Und ich hatte damals noch eine Buße, weil ich aus dem Institut rausgegangen bin ich ja hier geblieben und habe gemalt. Und die haben gesagt, ja, Sie haben ja gemalt, aber Sie hatten keine Arbeitsbewilligung. Das heißt, ich habe eine Buße gezahlt wegen nicht legitimierten Malens damals.
Du hast dich weiß gewaschen, damit du kannst einbürgern.
Und er hat gesagt, zahlen Sie die Buße, heiraten Sie. Und dann, aber ich sage, muss ich die Buße zahlen? Sagt er, ja, zahlen Sie das.
Ich habe gerade neulich wieder mal die Schweizer Macher geschaut und ich habe gemerkt, es ist zum ersten Mal, ich habe im Fall nichts zu lachen gehabt. Ich habe das so in Erinnerung gehabt als die sauglatte Komödie.
Ja, das ist,
Und ich habe es nur einfach schrecklich gefunden und deprimierend. Ich war richtig deprimiert gewesen.
Ja, ja. Okay, aber das war wirklich... Also,
aber hast du so ein bisschen das Milieu auch...
Ja, aber es glaubt mir heute fast niemand, dass ich wirklich gebüßt worden bin wegen nicht erlaubten Malens. Ich habe gesagt, ja, sie wollen doch Künstler sein, dann ist das eine Berufsausübung und dafür haben sie keine Legitimation.
Ja.
Also wir waren verheiratet, hatten aber keine Kinder. Unser erstes Kind ist dann 1980 auf die Welt gekommen. Der Moritz, der heute ein ziemlich bekannter Musiker ist. Cellist. Okay. Wir haben 3 Kinder, 2 Töchter und 1 Sohn. Ich kam dann zurück, oder? Also irgendwie, und bin dann erstmal ziemlich heftig in ein Loch gefallen hier, weil alles war so klein und so irgendwie. Wir hatten uns auch überlegt, in New York zu bleiben. Gab eine Option und aus verschiedenen Gründen sind wir dann nicht geblieben.
Aber du bist quasi erfolgsverwöhnt gewesen, von einem Stipendium zum nächsten, aber gleichzeitig, das erlaubt einem ja ein bescheidenes, das ist trotzdem, wenn du das hochrechnest, ist das ja ein bescheidenes Einkommen. Und hast du auch Bilder verkauft?
Ja, aber wir haben weit unter dem Existenzminimum gelebt.
Ja, aber ihr habt in der Stadt gelebt?
Wir haben in der Stadt gelebt, ja. Wir hatten uns immer irgendwas gemischelt. Wir hatten dann ein Haus, das hätte abgerissen werden sollen, in Schwammendingen.
Ja.
Gebaut 1537, glaube ich, irgendwie, also wirklich alt. Sehr niedrig, aber viel Platz. Das war in einem miserablen Zustand. Dort haben immer irgendwelche, weiß nicht, asozial und so gewohnt, weiß der Teufel. Und hatte auch Wasserschäden, weil da ist dann einmal der Bach durchgelaufen und so weiter. Das hat uns die Stadt dann freundlicherweise angeboten, weil wir haben so gemietet. Und da habe ich dann jahrelang das Stück für Stück renoviert und mir auch oben ein Atelier eingebaut, das ist heute noch ein Kunstatelier. Wow. Und das ist heute, steht heute unter Heimatschutz oder Denkmalschutz sogar.
Toll.
Ja. Also das gibt's.
Und das ist von, es gehört immer noch der,
das gehört der Stadt. Wir wollten das dann nachher mal kaufen, um uns freier darin bewegen zu können, noch freier umzubauen und einzurichten. Das hat dann die Stadt nicht gemacht. Mhm. Ja. Meine Frau war dann irgendwie mit der Ausbildung auch fertig, hat dann am Burghölzli gearbeitet, als Physiotherapeutin mit psychisch Kranken, vor allen Dingen Schizophrenen. Und hat dann später ihr eigenes Studio aufgemacht. Genau in diesem Haus auch. Wir haben dann in diesem uralten Bauernhaus gewohnt. Also sie hatte unten Praxis, in der Mitte haben wir gewohnt und oben hatte ich Atelier.
Und da sind wir aber so ein bisschen Freaks von Schwammerdingen gewesen, ja. Wahrscheinlich, oder?
Ja.
Schwammerdingen ist doch sehr, damals ein sehr konservatives, ja, Quartier gewesen.
Ja, sehr SVP-lastig, mhm. Und so und sehr viel Randständige und so weiter. Also, aber die SVP-Lastigkeit war schon ziemlich nervig, ja. Mhm. Später bin ich dann, als ich zurückkam, bin ich in den Vorstand des Kunsthauses gewählt worden, als künstlerischer Vertreter des Stadtrates. Das heißt, der Stadtrat hat mich delegiert, da war ich 30, war ich im Kunsthaus.
Gibt es das immer noch?
Ja, ja, es gibt den. Ja, ja.
Wer ist denn das heute?
Ich weiß gar nicht mehr, keine Ahnung. Und das war sehr merkwürdig, das war ein Gremium, was aus vor allem gesetzten Herren bestand, sehr gut betucht, Bankenvertreter, Versicherungen etc. etc. Und da drin war ich ein bisschen, ja, ein bisschen ein komischer Vogel.
Und was ist denn das Ziel, dass man einen künstlerischen Vertreter in diesem Gremium hat? Ist, dass sich Künstler adäquat vertreten fühlen? Ist das ein bisschen wie der Schülervertreter an einer Kunsthochschule?
Wahrscheinlich, ja. Mhm. Also ich bin nicht gewählt worden von der Generalversammlung, sondern delegiert worden vom Stadtrat.
Und die haben dich aber, die dann eher widerwillig empfangen in ihrem Gremium, oder ist das...
Nein, nein, die waren sehr...
akzeptiert.
Nein, nein, das war sehr freundlich und sehr formell. Schön. Das macht man ja nicht bis zu den Tagen, wo ich mich dann angefangen habe, daneben zu benehmen. Da hat es dann schon ziemliche Sachen gegeben. Also... Weil
bist
das war,
du ein Querulant, oder?
Ich empfinde mich eigentlich nicht als Querulant, aber ich schaue sehr genau hin, das hängt auch mit meiner Arbeit zusammen. Ich höre genau hin und wenn es nur Machtgeschichten sind, dann fange ich an, Stacheln auszufahren. Und da liefen Machtgeschichten ab, aber heftig. Ich habe damals dann beispielsweise vorgeschlagen, dass sich, da waren die großen Kommissionen, die Sammlungskommission und die Ausstellungskommission doch mal zusammensetzen sollten. Vielleicht sollte man mehr aus Ausstellungen kaufen, die man selber macht oder und so. Und das wurde rundweg abgelehnt. Das ist also, kam überhaupt nicht in Frage. Überhaupt nicht in Frage. Und dann ging es um, die teuren Ankäufe mussten vor dieses Gremium, das ist das höchste Gremium des Kunsthauses, die wählt auch den Direktor. Ich habe mich dann hin und wieder schon mal gegen einen Ankauf gewehrt.
Weil du gefunden hast, es ist zu teuer oder es ist kein
Qualitativ. Oder es gibt ein Papier, wo sie, ein Grundsatzpapier, was sie überhaupt sammeln wollen, das entspricht überhaupt nicht dem und so weiter. Also verschiedene Gründe. Ich sage jetzt nicht, um welche Bilder es ging, aber da gab es also Sachen, die waren, also fand ich eigenartig, sagen wir mal. Aber ich tue jetzt da nicht weiter aus der Schule plaudern, weil das darf ich auch nicht. Das ist nicht korrekt. Ich habe dann einfach gesehen, dass in der Kunst in Zürich eine Kunsthalle fehlt. Und habe dann einen Vorschlag gemacht, man sollte eine Kunsthalle gründen. Ursprünglich war die Idee, dass das im Helmhaus doch sein könnte. Und ich habe gefunden...
Was ist denn das Helmhaus? Ist aber schon ein Ausstellungsraum.
Das war damals das war damals ein ganz eigenartiges Haus. Hatte eigentlich auch keinen richtigen Kurator, sondern die haben dann so ganz komische Ausstellungen gemacht. Die Haarkunst in Italien oder sowas. Also so ganz, ganz eigenartiges Zeugs. Und zweimal im Jahr ein oder zwei Ausstellungen musste das Kunsthaus bestücken, weil wegen Subventionsgeschichten.
Ja.
Das haben sie aber widerwillig, nicht sehr lustvoll getan. Also es war, Helmhaus war wirklich war nicht interessant. Und ich habe da gesagt, man könnte doch eine Kunsthalle machen und mit der Kunstgesellschaft, da hatten damals schon 15.000 Mitglieder, man müsste den Beitrag vielleicht nur um 10 Franken erhöhen und dann gäbe es zwei Häuser, das Kunsthaus und die Kunsthalle mit zwei verschiedenen Direktionen, aber denselbe Verein. Das war die Idee. Ich habe dort auch verschiedene Leute angefragt als Stellungnahme von die ziemlich relevant waren und so weiter. Das ist, das habe ich da vorgeschlagen, eben der Vorstand des Kunsthauses. Und damals war noch der Kastelberg, Carlo von Kastelberg, der Präsident. Und so, und die haben dann gesagt, das wollen sie nicht. Das würde einen zu großen Machtzuwachs geben für das Kunsthaus. Aber, so schulterklopfend, Müllenbach, dann sie, wir sind nicht dagegen, wenn Sie eine Kunsthalle gründen. Gründen Sie doch eine Kunsthalle.
Das habe ich gesagt, aber das heißt, wir sind nicht dagegen. Ja, also unterstützen wir das auch, oder?
Ja, das habe ich dann gefragt. Also sind Sie, okay. Ja, weil ich habe.
Weil mach mal.
Das war ja so, immer, das war ja so ein bisschen gönnerhaft. Ja, dann machen Sie mal. Hat natürlich kein Schwein geglaubt, dass ich das mache. Weil das ist nicht so einfach.
Und hast du da gewisse Vorbilder aus anderen Städten?
Ja, natürlich. Basel, Bern.
Ja.
Und natürlich deutsche, die deutschen Kunstvereine, die haben alle Kunsthallen eigentlich Charakter. Ja. Und Basel-Bern hatte immer schon sehr früh ein Kunstmuseum oder eine Kunsthalle. Dort habe ich mir auch die Statuten angeschaut und so weiter. Und die haben dann gesagt, ja, also. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir sowas gründen, Sie empfinden es nicht als Konkurrenz sondern, und so. Und dann sagen sie, nein, okay, wir stehen dazu. Und das haben sie auch getan. Und dann bin ich los und hab Leute zusammengetrommelt und ging gar nicht so lang. Dann gab es eine Gründungsversammlung im Weißen Wind damals. Statuten haben wir ausgearbeitet und dann gab es eine Gründungsversammlung und da wurde die Kunsthalle gegründet. Ja. Und da kam tatsächlich auch Presse und Pipapo und da hat tatsächlich auch der Kunsthaus gesagt, ja, das ist, wir stehen dahinter. Das ist, also sie haben dann das Versprechen haben sie eingehalten.
Aber Räume haben da noch keine zu dem
Zeitpunkt. Wir hatten keine Räume, wir hatten keinen Kurator und wir hatten kein Geld.
Ja.
Und das ist dann die Geschichte der Kunsthalle. Das ist eine lange Geschichte. Die gibt es jetzt 32 Jahre, die Kunsthalle. Und hat ziemlich tolle Ausstellungen gemacht und hat einen ziemlich hochkarätigen Platz weltweit unter den Kunsthallen. Mhm. Okay. Das war das. Und dann bin ich angefragt worden von Kollegen, damals Peter Emch und Bernd Höppner. Die hatten damals gerade, das war so, sie hatten einen Kurs in der, damals hieß das noch höhere Schule für Gestaltung oder sowas. Oder sogar noch Schule für Gestaltung, Zürich. Und dann kam Höhere Schule für Gestaltung, dann kam Hochschule für Gestaltung und dann heißt es heute Zürcher Hochschule der Künste. Also dieses Gerät hat sich ja mehrmals umbenannt. Und die hatten einen Kurs gemacht, der hieß Zeichnen und Bilder. Das war so eine, und der hat sich dann entwickelt zu einer eigentlichen Kunstklasse. Das Wort Kunst durfte man aber damals noch nicht nennen, weil es war eine Gewerbeschule und Künstler war kein Gewerbe.
Genau, das ist zu wenig angewandt gewesen.
Genau. Und die hatten, da war noch der Luigi Arghetti, war auch noch dabei. Und die hatten, hatten einen Mangel an, da war kein Maler dabei. Keiner, der mit Farben draus kam und mit malerischen Techniken. Und haben mich dort angefragt. Und dann habe ich da mal irgendwie einen Rundgang gemacht und so. Und die wollten mich dann. Also ich bin dort dann reingeschoben, reingezogen worden und wir haben dann zusammen, nachher kam noch der Christoph Schenker dazu. Aldo Walker war noch mal ganz kurz dabei, als der noch gelebt hat. Und haben dann daraus eigentlich peu à peu über Jahre eine Kunstausbildung, eine professionelle, aufgebaut.
Du, und in dieser Zeit ist deine Atelierarbeit hat abgenommen, oder?
Nein. Das ist immer weitergegangen.
Aber ich meine, rein zeitmäßig, ja. Hast du ja nicht mehr können die gleiche Zeit verbringen.
Doch, der Tag hat 24 Stunden.
Aha, das ist, okay.
Man tut dann einfach weniger in der Nase bohren und mehr dranbleiben. Es ist die Frage, wie man sich organisiert. Ja. Und auch mit den Kindern, wir hatten dann drei Kinder, haben wir uns so organisiert. Meine Frau hat auch weitergearbeitet, da sie im Haus Praxis hatte und ich im Haus gepinselt habe. Ging das. Mhm. Also, aber ja, Also uns fragen viele Leute, wie habt ihr das gemacht mit drei Kindern und diesen ganzen Aktivitäten und so. Und die Kunsthalle hatte dann ja eine, die wollten mich als Präsident, habe ich gesagt, das geht nicht, ich bin Ausländer und habe auch keine Sekretärin oder keinen Sekretär. Das kommt gar nicht in Frage, das geht, das fährt gegen die Wand, da muss wer. Und das hat dann nach langem Drängen, nach heftigem Drängen, hat sich der Peter Bossart dann breitschlagen lassen, der von der Sammlung Kunstzeughaus Rapperswil.
Okay.
Das war der erste Präsident der Kunsthalle. Und der Aufbau der Kunstklasse hat fürchterlich lange Sitzungen gebraucht und immer wieder und war, also wahnsinnig, das war wahnsinnig, bürokratische Aufwände und so weiter, das war also bis das wirklich durch war und akzeptiert war, aber das hängt mit der gesamten ja Kulturpolitik der Schweiz zusammen, das musste ja von Bern, also Bern musste ein neues Gesetz, also es hing dann nachher auch mit der Fachhochschulgesetz und weiß der Teufel alles zusammen, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, das ist zu kompliziert und zu, ist auch zu langweilig.
Aber du hast da gleich Stamina gehabt, um das durchzuhaben. Also du hättest ja auch können finden, hey, weißt du was, das ist mir jetzt
nein, es hat, ich habe da Blut geleckt und gefunden. Und mich haben auch die Studenten interessiert, die dort kamen. Und junge Leute, ganz jung. Ich war damals auch noch nicht sehr alt. Aber die waren halt 21 und so. Und ich war dann, Mitte, Ende 30 so. Mit den Galerien, ich habe so eine etwas Odyssee an Galerien gehabt. Ich war früh bei Bob Giesin, da bin ich dann weg, war bei Emmerich, André Emmerich, der ganz große Laden, Margit Baumann. Der ist dann irgendwann zugegangen und zwar ziemlich schnell, weil der Herr Emmerich aus den USA hat gesehen, dass die Amerikaner nicht mehr so gut zu verkaufen waren in Europa. Es wurde immer europäischer. Also da waren die ganz Großen, waren da Hockney und weiß der Teufel was. Und da habe ich die Schlussausstellung gemacht auf 3 Stockwerken. Das war ein Riesending. Und dann hat aber die Margit hat dann mit dem Levi zusammen Emmerich Baumann gemacht am Steinwiesplatz. Da hatte ich dann auch noch ein oder zwei Ausstellungen, ich weiß gar nicht mehr. Und das ist dann aber auch zugegangen, weil der Levi hatte dann seine Geschichte im Bündnerland und hat nicht ganz seine jungen Künstler reingebracht, weil die hatten eigentlich einen Vertrag, dass die Margit Baumann freie Hand hatte, aber das war dann eben, also sie sind irgendwie ist das dann sehr schnell geschlossen worden. Und dann war ich bei Brandstätter und Wies, die haben mich dann angefragt. Da habe ich 3 Ausstellungen gemacht.
Die kenne ich nicht. Wie hat sich die positioniert?
Die hatten noch eine Außenstelle in Italien. Oberitalien hatte ich dann auch in so einem Schloss. Die hatten verschiedene Leute, relativ viel Deutsche, dann aber auch ein Engländer, Schweizer und so, also so ein Mix. Aber das hat sich auch auseinanderdividiert aus verschiedenen Gründen und sie ist nachher in einem Flugzeugabsturz umgekommen. Und danach war ich bei Rotwand, Galerie Rotwand, da habe ich 3 Ausstellungen gemacht, die alle sehr gut liefen. Dort haben wir gut verkauft.
Wie heißt sie, wo die Galerie hat?
Das Sabina, sind 2 Sabina und Bettina. Bettina Meyer-Bickel und Sabina, mein Gott, kann ich den Namen jetzt noch sagen? Egal.
Die gibt es immer noch?
Nein, die haben jetzt zugemacht. Okay. Die haben jetzt ihre letzte Ausstellung. Da bin ich aber schon vorher weg, weil irgendwo sind wir nicht warm geworden miteinander, obwohl es sehr gut lief und bin heute bei Katz.
Okay.
Katz Contemporary.
Genau.
Also das ist meine Odyssee von Galerien in Zürich, woanders ist es egal.
Du, und wie ist, also das bringt mich jetzt vielleicht gerade zu einer Frage, jemand mit so profunden Kenntnis von ganz verschiedenen analogen Techniken, wie hast du Digitalisierung erlebt?
Fürchterlich. Furchtbar. Ich leide drunter. Ich muss dir sagen, dass ich meinen ganzen Mailverkehr während der ganzen Schulzeit, wo das aufkam, nicht selber gemacht habe. Ich habe mir eine Privatsekretärin, die hat das gemacht. Ich fand es schrecklich.
Also das Mailprogramm öffnen, das ist für dich schon...
Ich hatte gar keinen Computer. Ich erinnere mich an Szenen, wo die Bibliotheken umgestellt habe. Ich liebe Bibliotheken, Zettelkästen und so. Mhm. Und heute ist das alles auf dem Computer. Ich weiß noch, ich vertipp mich immer. Ich hatte diese Krankheit schon als Schüler. Ich weiß, ich war in Mathematik sehr schlecht. und bin immer bei Logarithmentafeln. Ich bin immer verrutscht. Systeme, Tastaturen. Dann bin ich in die Bibliothek, habe ein Buch gesucht, habe mich vertippt. Dann wollte ich die Korrekturtaste, habe mich wieder vertippt. Ich bin irgendwo gelandet. Dann habe ich den Computer zugemacht, bis zum nächsten gegangen, wieder angefangen und nachher bin ich zu
dasselbe.
Selber gesagt, können Sie mir das Buch und rausnehmen? Ja, da hinten ist ein Computer. Ich sage, nein, können Sie es mir raussuchen? Dann machen wir, die haben das.
Ja.
Inzwischen, seit ich aus der Schule raus bin, habe ich einen kleinen Laptop. Das heißt, heute erledige ich tatsächlich Mailverkehr und gar nicht mal wenig.
Okay, ja, du hast auf meine E-Mail hast du auch geantwortet.
Ja, eben. Das ist aber erst seit
zwei. Aber du hast mich zurückgelütet, glaube
ich. Ja, aber da habe ich dir zuerst zurück. Das war eine alte Schwäche. Dann rufst du dem an, rufst dir an, statt zu schreiben. Aber inzwischen immer mehr mache ich das und gut, ich mache nach wie vor bestimmte Sachen nicht. Ewig habe ich da Angebote für LinkedIn und so, das mache ich alles nicht.
Haben die denn deine Kinder das ein bisschen eingerichtet und so? Oder hast du es dann selber
das hat,
ein bisschen mehr Musse gehabt?
Hat mir eine ehemalige Studentin eingerichtet, die total, die mich jahrelang mit ihrem Partner bestürmt haben. Die sind sehr gut da drin und die haben mir dann auch das Gerät gekauft und eingerichtet. Sie sagt, das muss das haben.
Und okay. Hast du ein Handy?
Handy habe ich. Handy musste ich haben, wenn ich schon keinen Computer hatte in der Schule, wegen den ganzen vielen Verschiebungen. Wird einer verschieben. Ich war der Dozent, der schon gerade zu Anfang, wenn die neue Studenten kamen, sagt, das ist meine Handynummer, wenn ihr ein Problem habt, ruft mich an. Mhm. Ruft mich an. Tut mir kein Mail schicken, ruft mich an.
Ja.
Und das hat funktioniert.
Gut.
Das musste ich, also ich konnte nicht beides ablehnen. Mhm. Ich liebe auch das Handy nicht besonders, aber das geht. Also das, was mir bei all diesen Geräten stinkt, ist, dass die Funktionen haben, die ich nie brauche. Ich habe das Handy noch nie gebraucht, um zu fotografieren. Und das macht, wenn ich irgendwo das in der Hosentasche habe und komme dran, dann ist plötzlich der Klingelton weg oder das. Die machen viel zu viel. Mhm. Es kommt jetzt offenbar ein Handy raus, was nur telefonieren kann. Also Simseln, SMS und Telefon, sonst nichts. Das will ich mir sofort kaufen.
Das Nokia 3310 kannst du für 50 Stutz
jetzt
wieder kaufen.
Genau. Nokia ist das, genau.
Mhm. Also ich kann dir sonst mein Alter geben.
Man muss es dann noch umprogrammieren, ja. Die ganze Scheiße, die ich drauf habe. Also ich habe drunter gelitten. Dann aber habe ich beispielsweise mit meinen, das hast du vielleicht gesehen, du hast die Ausstellung in der Kunsthalle gesehen.
Nein.
Vor zwei Jahren, hast du nicht gesehen?
Nein,
die große.
Ich habe die letzte, die ich gesehen habe, war zu Rapperswil.
Ah, schade. Weil da habe ich dann auch Sachen gemalt, wenn du das ansprichst, mit denen ich mich ungern beschäftige, mit Bildschirmen, mit Computern, die habe ich gemalt. Ich habe früher schon, ich bin ohne Fernsehen aufgewachsen, wir haben auch keinen, ich habe früher schon Fernseher gemalt, aber immer ohne Bild. Und so habe ich auch Computer gemalt, dieses Schwarz, und bin dem Schwarz nachgegangen, ob das bläulich ist oder bräunlich oder je nachdem. Also habe das behandelt als malerisches Schwarz, in Analogie zu Malevichs schwarzem Quadrat.
War ein ganzer Raum in der Kunsthalle. Und du kommst natürlich überhaupt nicht auf ein Schwarz, oder?
Es gibt x verschiedene Schwarze. Mhm. Schwarz ist sehr kompliziert, ja.
Mhm.
Also häufig sind sie etwas bläulich. Der hat jetzt einen leicht bräunlichen Schimmer. Und du siehst, der fällt, wenn wir jetzt haben wir noch Licht, dann nach links ist das gar kein Schwarz. Wir sagen dem alles schwarz, aber nach links geht das ja in ein bräunliches Grau rein.
So es hat da von dem USB-Hub.
Ja, genau, Abstrahlung.
Ein bisschen rotes Licht,
genau.
Drauf.
Genau. Und Leute, die nur mit Computern arbeiten, die sehen das gar nicht.
Mhm.
Ich arbeite nicht damit, aber ich sehe das, was der für Farbnuancen hat. Mhm. Also je nachdem, wo man fokussiert, sieht man andere Dinge, das ist ja klar. Vielleicht noch kurz schnell zu der Ausstellung in der Kunsthalle. Das war meine letzte ganz große Ausstellung in Zürich. So eine große werde ich wahrscheinlich nicht mehr haben. Ich hatte die ganze Kunsthalle. 2 Stockwerke, 7 Säle. Und das war nicht eine Retrospektive, aber doch eine Art, jeder Saal war eigentlich anders bestückt. Es war insofern keine Retrospektive, als es nicht chronologisch von den ersten Anfängen bis heute geht. Also keine Chronologie und bestimmte Sachen sind auch ausgelassen worden, ganz vieles. Ein Raum war beispielsweise, das haben wir überhaupt noch nicht erwähnt, das war mit den ganzen abgemalten Einladungskarten. Also weil irgendwann haben es auch einige gemerkt, die mich eigentlich sonst kritisiert hatten, ja, das ist so ein Maler, so ein Vollblutmaler, und haben gemerkt, dass ich doch eigentlich viel konzeptueller bin in der Malerei und Zeichnung, als sie gedacht haben. Und das war so ein Konzept, ein Langzeitkonzept. Ich habe alle Einladungskarten zur Ausstellung nochmal als Aquarell gemalt, die mir in meinen Briefkasten geflattert sind. Alle, also keine Auswahl, bis ich 1000 hatte. Und von denen, die habe ich ein paar Mal ausgestellt, die hießen Halboriginale und so.
Und warum hast du die überhaupt aufbewahrt?
Weil ich eigentlich mich mit allem beschäftige, was mich so umgibt, mit dem Täglichen, das Löffel und Gabel und Stuhlbein oder eben, und das habe ich irgendwann gesehen, das gehört auch dazu. Jeden Tag habe ich im Briefkasten irgendwelche Einladungen. Ich sage, okay, was mache ich daraus? Und dann habe ich gefunden, ich mache die in der gleichen Größe als Aquarell nochmal. Also eine Aneignung und so. Und das war ein ganz eigener Werkzyklus, der war dort auch ausgestellt. Aber nicht alles, das waren die Hälfte, 500, das waren zwei riesige Wände, bis vier Meter hoch.
Und hat dich da die Sammlung interessiert, also die Gesamtheit von diesen Einladungen oder zum Teil, keine Ahnung, auch das Grafikdesign oder was ist der...
Ja, mich hat die Idee interessiert von dieser Kippbewegung vom Original. Das war mal ein Original, dann ist es gedruckt worden. Dann mache ich wieder ein Original, aber es ist meins. Und ganz zum Schluss haben wir ein Buch gemacht bei Patrick Frey. Du siehst dann Originale. Ich habe den Halboriginale gesagt, ein Begriff, den es nicht gibt. Weil Halboriginale drum, weil die Sujet habe ich nicht erfunden. Ich habe das ja, aber ich mache ein Original, also es nur zur Hälfte. Und den Begriff hatte ich aus dem Balkan, da gibt es relativ viele Geschäfte, die Fälschungen verkaufen. Die sagen denen aber nicht Fälschungen, sondern die sagen den Halboriginal.
Schön, wunderschön.
So was Schlitzohriges, ja. Und das Buch, was wir beim Patrick Frey gemacht haben, das ist letztes Jahr rausgekommen. Und dann haben wir jetzt aber innen drin ist eine Auswahl aus diesen gemalten Dingern. Und außen aber ist, jedes Buch sieht anders aus, weil außen ist es ein Original, ein Aquarell. Der Umschlag ist ein Aquarell.
Wow. 600, was kostet denn so ein Exemplar?
Ich glaube so, weiß nicht, um die 46 Franken oder so.
Also wenn ich beim Patrick Frey für 46 Franken ein Buch von dir kaufe, kann ich ein Original-Aquarell Thomas Müllenbach.
Genau, und das ist auch das also, ist ein Unikat.
Hat es noch ein Exemplar?
Es hat noch, ja.
46 Franken.
es hat noch, ja. 600 Stück habe ich gemacht.
Toll.
Ich hatte, das ist jetzt, wo du sagst, gelassen. Wir haben mit ganz tollen Gestaltern, Hai heißen diese
Maggie und Claudio.
Genau, Maggie und Claudio. Und das war diese Idee, mit dem Original, nicht Original zu spielen und dann, der Claudio wollte, dass jeder ein Umschlag anders aussieht, in dem, mit so einem komischen Umdruckverfahren und so weiter. Aber das haben die dann gerechnet, das war viel zu teuer. Und dann habe ich gesagt, wie hoch ist die Auflage 600? Was wäre denn, wenn ich 600 Aquarelle...
Selber machen.
Und dann kam das und ich hatte einen Monat Zeit für 600 Aquarelle.
Shit. Also 30 Tage, das macht 20 Aquarelle pro Tag.
Ja.
Kein Samstag, kein Sonntag auslaufen.
Wenn du auslässt, musst du am nächsten 40 machen. Ja. Da muss ich sagen, da bin ich ins Rotieren gekommen.
Das rechnet wenigstens relativ schnell, oder?
Ja, gut. Aber da habe ich angefangen, das zu machen und nach 3 Tagen hatte ich, ich weiß nicht, da hatte ich schon etliche. Und der Haufen Papier, der war so hoch. Die konnte man auch allein nicht reintragen, musste ich da teilen. Und das kam. Das war schon alles gedruckt, weißt du, nur noch nicht gefaltet, sondern. Da habe ich dem Claudio angerufen, ich habe eine Krise, ich weiß nicht. Du musst jetzt sagen, wie sieht das aus? Geht das überhaupt? Und so, und der kam, da hat sich das angeschaut und sagte, super, super.
Und weitermachen.
Dann, weitermachen. Dann habe ich gemetert.
So mit der Peitsche.
Gemetert und gebrettert. Ja.
Aber hast kein, also du hättest ja auch eine neue Branche stellen können, die mitmacht.
Das kommt überhaupt nicht in Frage.
Ja, original. Nein,
geht gar nicht.
Dann wäre es wieder halb original.
Das geht gar nicht. Das hätte gar nicht gegangen, nein. Mhm. Ja. Was gibt es noch zu sagen?
Jetzt lebst du zu Oerlikon. Wie lange schon?
Seit 1990.
Und das ist dann die natürliche Progression von Schwammendingen Richtung Innenstadt, ist dann Oerlikon
gewesen? Ja, wir wohnen dort sehr privilegiert, es ist Eigentum. also großväterlich, also eher Vater, Isabellas Vater, meiner Frau, ist da drin aufgewachsen. Das kommt aus ihrem Familienbesitz. Mhm. Und wir haben dort damals dann eine Garage abreißen lassen und dafür ein Atelier und Praxisraum gebaut.
Ja.
Wobei Isabella macht fast keine Praxis mehr, keine Physiotherapie mehr. Die hat sich über Jahre umgebildet mit ihrem Begeisterungsprojekt. Die macht professionell griechischen Tanz. Mhm. Und lehrt das, ist ihr Job inzwischen geworden. Und wir haben dann, sie hat ein neues Haus auf Südkreta gebaut, ein Tanzhaus mit drei Räumen und einem großen Saal und einer großen Küche. Und sie ist jetzt dort, sie ist mindestens 4 Monate im Jahr unten.
Und ist aber für dich auch nicht schlecht, oder? So ein Domizil noch zu haben.
Ja, es ist nicht so schlecht. Ja. Wobei ich bin nicht sehr häufig unten. Mhm. Das Haus ist nach meinen Plänen gebaut. Das habe ich mich da zwischendurch als Architekt versucht. Eigentlich contre-coeur, sie wollte das. Und es ist gebaut und es ist... ja, es ist ziemlich sensationell, liegt es.
Du, und jetzt zum Beispiel Dokumente in Athen, interessiert dich das?
Ich habe darüber gelesen, interessiert mich nicht, nein.
Mhm. Ich habe auch nur darüber gelesen.
Interessiert
schlecht
mich.
Gelesen. Also
ja, also das sind so diese Bedeutungsgeschichten, wenn dort dann bei der Eröffnung Leute das Pferd besteigen, um nach Kassel zu reiten. Ja, das ist dann, das sind für mich, das ist ein Scherz, ja. Mhm. Das ist ein Witzchen. Aber und ich kenne ja auch das Programm, was der Adam Szymczyk seit Jahren in der Kunsthalle Basel macht. Das interessiert mich fast nie. Mhm. Fast nie.
Und was sind Häuser, wo dich interessieren?
Häuser?
Museen, Kunsthallen, auch Offspaces.
Da gibt es schon welche. Also ich bin nach wie vor ein Freund großer Museen und zwar auch Sammlungen, also gar nicht die Sonderausstellung. Ich gehe sehr gerne, wenn ich reise, gehe ich sehr gerne in Museen und gehe die Sammlung schauen. Die sind fast immer leer. Es ist ja so, wenn jetzt, ich weiß nicht, irgendwo 20 Vermeer-Bilder zusammengetragen sind und im Louvre sind, haben sie Schlangen endlos. Und du kannst jederzeit nach Amsterdam oder nach Den Haag oder was und da steht kein Mensch vor den Vermeers. Da hast du für dich allein, oder? Basler Kunstmuseum ist natürlich eine tolle Sammlung. Wo auch immer ich reise, dann gehe ich dahin. Ich war jetzt eben, wo ich jetzt im Rheinland war, war ich im Ludwig-Museum. Übrigens eine ganz traurige Ausstellung von Gerhard Richter gesehen. Also ganz richtig scheußlich.
Mit neuen Arbeiten?
Mit neuesten Arbeiten, alle vom letzten Jahr. Der malt zu viel. Das ist also wirklich... Aber dann unten einer, den fast niemand kennt, Otto Freundlich, das hat mir den Ärmel reingenommen, der ist von den Nazis umgebracht worden, war als ganz Linker, war eigentlich ein konstruktiver Maler und Bildhauer. Ich wusste gar nicht, dass der so gemalt hat, es gibt gar nicht viel von ihm, was erhalten geblieben ist, aber tolle Ausstellung. Und oben Gerhard Richter zum Vergessen. Also es ist unterschiedlich. Dann war ich in Düsseldorf, habe ich Lasnik gesehen, die ich eigentlich auch nicht so groß schätze.
Maria Lasnik ist Österreicherin, oder?
Österreicherin, ja, also gestorben, ja. Die hat ja, also die mit ihrer ihrer ewigen Selbstdarstellung und ihrer Hautgeschichte und wo sie nach innen sieht, also sie hat ja immer ihren Innenblick und so und hat dann ja auch sich so Brillen aufgesetzt, so sich gemalt mit denen, wo sie gar nicht richtig rausschauen kann und so. Aber das ist eine sehr geschickt gemachte Ausstellung und bessere Bilder, als ich gesehen habe. Ich wusste nicht, dass sie sehr viele gute Bilder zurückgehalten hat. So Zeugs gehe ich dann natürlich anschauen. Und dann habe ich noch Katharina Sieferding in der Bonner Kunsthalle, also in der Bundeskunsthalle gesehen. Und so, also wenn ich irgendwo bin, gehe ich gucken. Ich bin neugierig geblieben, aber es gibt auch vieles, wo ich sage, muss ich nicht haben.
Aber ist doch auch noch schön, oder? Wenn man vielleicht auch mal so in einem gewissen Tempo kann durchlaufen kann und dann plötzlich, da ist etwas.
Genau.
Und
genau. Ja. Worauf ich viel angesprochen werde, weil das, was das Toni-Areal betrifft, viele wissen, dass ich da ein heftiger Gegner war. Und das hat ja ziemlich Aufsehen. Ja, ich habe ja prozessiert gegen die Schule. Bis vor Bundesgericht.
Du musst vielleicht ein bisschen noch ein bisschen ausholen.
Also ich hatte vor der entscheidenden Abstimmung im Kantonsrat habe ich draußen mit interessierten Studierenden ein Flugblatt verteilt, wo wir sie gebeten haben, das Projekt abzulehnen. Ist aber angenommen worden, ganz fürstlich angenommen worden. Und das ist aber der Schulleitung zu Ohren gekommen, worauf sie mich diszipliniert haben. Also sie haben eine Rüge ausgesprochen, mir bestimmte Leitung entzogen, Straf entzogen und mir einen angedroht, bei irgendwas, einer Wiederholung von irgendwas Unbotsamen, mich fristlos zu entlassen. Dagegen bin ich vorgegangen, bin immer unterlegen mit einem sehr guten Rechtsanwalt und erst vor Bundesgericht haben wir Recht bekommen, dass das nicht rechtens war. Das heißt Meinungsfreiheit. Also es war eine Frage über Meinungsfreiheit, nicht über das Toni. Gegen das Toni war ich aus ganz vielen verschiedenen Gründen, das habe ich auch immer wieder dargelegt. Und es zeigt sich, dass die dort künstlerisch unterwegs sind, also mit bildender Kunst, dass die zur Verlierer gehören. Das sagen alle. Die Studenten heute haben viel weniger Platz fürs Atelier und keine Plätze fürs Ausstellen. Die müssen ja alles räumen, wenn sie ihre Bachelor-Ausstellung dort machen. Die Master mieten sich jeweils eine teure Halle auswärts. Also in einem Riesending sind es gar keine Ausstellungshallen.
Richtig.
Design macht sich breit mit der Schausammlung und für die Studenten ist kein Platz zum Teil schlechter Platz zum Arbeiten. Es gibt auch ein paar gute Plätze, aber zum Teil dunkel und eng und keine Ausstellungsmöglichkeiten, unter anderem. Es gibt noch ganz viele andere Sachen, ich finde das eine unglückliche Sache. Ja.
Aber das ist eigentlich eine schöne Schlussnote, oder? Dass du dort Recht bekommen hast. Also
ja, es war ein wichtiges Grund. Also die Richter haben gesagt, das ist ein Grundsatzurteil, was mindestens für die nächsten 15 Jahre Gültigkeit hat. Präzedenzfall. Weil es geht um die Frage, kann ein Professor, also ein Staatsangestellter, darf der öffentlich eine andere Meinung verkünden als sein Vorgesetzter, als der Rektor? Und das wurde bejaht. Mhm. Er darf. Mhm. Das genau, darum ging es. Darfst du eine andere Meinung haben, öffentlich als der Rektor? Das ist eine wichtige Sache. Das ist ziemlich wichtig.
Thomas, dann haben wir dir Kunsthalle Zürich mit zu verdanken oder zu verdanken.
Ja.
Kunstklasse, also Klasse für bildende Kunst, Ausbildung für bildende Kunst. Ein Präzedenzurteil für Meinungsfreiheit für Staatsdiener. Außer der Bundesrat, oder? Die dürfen ja wirklich nicht sagen, was nicht die Meinung ist vom Bundesrat.
Ja, klar.
Aber zum Beispiel Dozentinnen, Dozenten und so weiter.
Die dürfen, ja.
Wenn also, ihr jetzt da zuhört, ihr müsst nicht der gleichen Meinung sein
wie euch. Sie dürfen den Vorgesetzten nicht beleidigen, aber sie dürfen eine andere Meinung haben. Mhm. Vor allem, wenn sie begründet ist. Ja, ja gut.
Ja, danke. Dann würde ich sehr viel zu danken.
Merci.
Merci.
Ich danke für die Einladung.
So, ich bin wieder da, Garopalla, Alles Blau Podcast. Wenn das erste Gespräch war, das ihr gehört habt, möchte ich euch darauf hinweisen, dass es eine ganze Reihe von anderen Gesprächen schon gibt. Ihr könnt euch über jede Podcast-App abonnieren oder auf iTunes. Ihr könnt den Podcast auch bewerten. Oder ihr könnt mir Feedback, Anregungen schicken an mail@garolinpalla.com. Bis zum nächsten Mal. Danke, ich bin aus.